Die heutige Zeit ist eine gute offene Nachfolge von spirituellen Lehren oder spirituellen Meistern, wie wir sagen.
Und es ist diese Reihenfolge, die dafür gesorgt hat, dass das Wissen intakt ist. Ein gutes Beispiel, was veranschaulicht, wie wichtig eine solche Reihenfolge ist von nicht einer Organisation, sondern von selbstverwirklichten Willen, wird in den Veden gegeben. Eine Organisation kann immer weltliche Interessen vertreten, weil es ihr gehen muss um Organisation und um Gelder, um den Verwaltungsapparat aufrechtzuerhalten und so weiter und kann deswegen sehr leicht korrumpiert werden. Aber eine Sampradaya, das heißt Nachfolge von selbstverwirklichten Seelen, die ganz unabhängig von einer Organisation, Institution existiert, läuft weniger Gefahr, dieser Korruption durch menschliche Interessen anheimzufallen. Und das Beispiel, was eben gegeben wird, ist eine Mangoernte. Auf der obersten Spitze des Mangobaumes wächst die Königsmango, die geerntet wird, indem verschiedene Arbeiter auf die Äste klettern und dann die Mango, wie sie ist, intakt herunterreichen. Würde die Mango fallen, so bestände die Gefahr, dass sie an den Ästen zerdetscht wird und deswegen beschädigt unten ankommt. Weil sie aber heruntergereicht wird, von einem zum anderen, bleibt sie unbeschadet und kann deswegen zur Reife kommen. Was man in Indien mit einer Mango macht, ist, man nimmt sie und tut sie in ein kleines Reifehäuschen hinein, in dem sie sich selber sozusagen durch die Gärung, die bei der Reife entsteht, ausbrütet. Da werden Blätter über die Mango getan und die Wärme, die entsteht, gestaut und so brütet sich die Mango sozusagen selber aus. Würde man jetzt eine beschadete Mango da hineingeben, so würde diese Mango nicht reifen, sondern verrotten. So ist es jetzt auch mit spirituellem Wissen. Es wird heruntergereicht, wie die Mango, die durch eine Kette von Arbeitern heruntergereicht wird, durch eine Kette von selbstverwirklichten Seelen, die allesamt kein Motiv haben dürfen, kein weltliches Motiv, um die Mango oder das spirituelle Wissen nicht zu entstalten oder zu zerdetschen, wenn man ja, zu beschädigen, sagen wir mal besser, das andere war ein norddeutsches Wort. So, wenn man dann so ein Wissen kriegt, was eben nicht durch Motivation mutiert ist, also verändert ist, sondern so ist, wie es eben ist, Weisheit muss unverändert bleiben, dann kann man es in sich zur Reife tragen. Es kann ausreifen. Wenn man jedoch Wissen erhält von einer Person, die vielleicht Motive hat, oder die das Wissen verändert, um ihren eigenen Motiven zu entsprechen, so wird dieses Wissen niemals zur Reife kommen, sondern in einem Schaden anrichten, wie eine verrottete Mango, in demjenigen, der sie isst, Magenunstimmigkeiten und vielleicht sogar Blutvergiftung hervorbringt. So spirituelles Wissen darf nicht von motivierten Menschen heruntergereicht werden, und muss unverändert kommen, sodass es uns einen Nutzen bringen kann. Erst dann können wir gewährleistet sein, dass, oder ist gewährleistet, dass, wenn wir dieses spirituelle Wissen vernehmen, wir tatsächlich Weisheit selber entwickeln und auch Loslösung, das heißt die Kraft, Nein zu sagen zu Illusionen. Und das ist also ganz kurz zur Tradition des Krishna-Bewusstseins. Es ist heruntergereicht worden von weit entfernter Zeit. Die Vedas wurden vor 5000 Jahren das erste Mal schriftlich niedergelegt, von dieser Zeit an. Es ist heruntergereicht und wird praktisch heute noch so praktiziert, wie es ist. Natürlich, wir bewegen uns nicht mehr mit Ochsenkarren durch die Gegend, sondern haben auch Autos. Und ihr seht hier sogar eine Filmkamera oder Videokamera stehen, die gab es nicht vor 5000 Jahren. Und ich habe auch eine Uhr umgebunden, um meinen Erzfeind, nämlich dass ich zu lange rede, zu versuchen auszuschalten. Aber die essentiellen Inhalte, um die es geht, werden nicht der Zeit angepasst, sondern Weisheit hat kein Datum. Das ist etwas Universales, das bleibt erhalten. So, wo ist der Nutzen für den modernen Menschen in diesem spirituellen Wissen? Ich möchte, da ich in der Stadt von Sigmund Freud eingetroffen bin, ein Psychiater, Psychologe, ich wundere mich manchmal, dass die Wiener das nicht so, gar nicht so oft an Sigmund Freud denken, wie einer, der nicht in Wien wohnt und vorher seine Bücher gelesen hat. Es geht mir heute in meinem heutigen Vortrag darum, darzustellen, wie das Krishna-Bewusstsein eine Antwort geben kann für die im Grunde genommen sehr oft sehr gestörten oder nicht authentischen Menschen. Sprechen Sie Deutsch oder? Gut. Gut. Wenn Sie wollen, können Sie dort, sollen wir Ihnen vielleicht einen Stuhl hinstellen, weil es zu ungewohnt ist auf dem Boden? Ja? Nur da werden manchmal Leute reinkommen und rauskommen, also denn lieber da. Ich weiß, Sie wollen kein Aufsehen erregen, ist mir. Wollen wir nicht doch einen Stuhl? Sie sind unser Gast. Bitte hol einen Stuhl. Ja. Doch, doch, doch. Können Sie nicht dem Herrn einen Platz machen, dass wir einen Stuhl aufstellen können? Also, könntest du nicht vielleicht vorkommen? Warte, Sie in Weiß. Ja. Es ist ganz wichtig, Gastfreundschaft zu bewahren, sonst verliert man alle Kultur. Also, das ist sehr wichtig für uns. So, die Frage, wer bin ich oder was ist meine Person? Was muss ich anstellen, um in diesem Leben mich selber zu finden und mir selber treu zu sein? Das ist eine Frage, die immer wieder Menschen bewegt und immer wieder auch, wie soll ich mich ausdrücken, zum Nachdenken zwingt. Ich möchte euch gerne an diese Frage hineinführen, oder zu dieser Frage hinführen, mit einer kleinen Zukunftsreise, die ich gerne mit euch unternehmen möchte. Ich möchte alle euer Einverständnis einholen, mit euch diese Reise zu machen. Wir werden im Raum bleiben, wir werden uns nicht irgendwie in einen Bus setzen, um in die Zukunft zu reisen oder eine Zeitmaschine betreten, sondern einfach nur einmal in unserer Imagination, unserer Vorstellung, uns in die Zukunft bewegen. Wir fangen an und reisen in eine Zeit, die 5 Jahre von jetzt entfernt liegt. Ihr alle seid ein bisschen älter geworden, ein bisschen weiser, ein bisschen desillusionierter. Die Umwelt hat sich ziemlich verändert. Man ist wirklich sehr froh inzwischen, noch mal frische Luft einzuatmen. In Wien gibt es sogar einen Automaten, wo man in der Großstadt für Geld gute Luft einatmen kann. 5 Jahre von hier. Wir gehen weiter 10 Jahre von hier, von jetzt. Diejenigen, die gedacht hatten, dass sie niemals heiraten würden, sind inzwischen verheiratet, haben sogar Kinder, obwohl sie sich das nie haben vorstellen können. Wir gehen in eine Zeit, die 20 Jahre von hier liegen. Einige sind leider nicht mehr unter uns. Wir haben sie verloren auf dem Weg während dieser Zeitreise. Aber das macht nichts. Wir gehen in eine Zeit, die 30 Jahre von hier liegen. Wir kommen an auf einer Lichtung, deren Gräser sich gelb gefärbt haben. Und wir sehen dort eine interessante Gesellschaft. Allesamt in Schweiz, in Schwarz gekleidet. Sie sehen sehr ernst aus, wie dieser kleine Junge. Der sieht immer so ernst aus. Damodar heißt es, nicht? Wann siehst du immer so ernst aus, Damodar? Nicht immer. Ach so, nicht immer. Wir gehen also in eine Zeit, wir sehen schwarz gekleidete, sehr ernst reinblickende Menschen, die bei einem näheren Hinsehen alles Freunde sind, gute Freunde, nicht irgendwelche oberflächlichen Freunde, Zufallsbekanntschaften und so weiter, sondern wirklich gute Freunde. Ach, Hare Krishna, Naresh Bhai. Und alle stehen sie auf dieser Lichtung und sprechen über uns. Er oder sie, sagen sie, war eine sehr interessante Persönlichkeit. Neugierig hat er oder sie überall also mit allem beschäftigt. Sehr ehrgeizig. Ein paar Schatten waren da, die aufgearbeitet werden mussten, aber gelangt nicht so recht. Doch alles in allem ein interessantes Leben. Wo ist er jetzt? Oder wo ist sie jetzt? Und ihr denkt, ja, ich bin hier, wollt ihr sagen. Was redet ihr? Was soll das Ganze? Und wieso überhaupt diese Zukunftsreise? Doch irgendetwas hält euch davon ab. Ihr feucht den Blick. All die Leute schauen in eine bestimmte Richtung. Manch einem kommt eine Träne. Mein Gott, was schauen die? Und wohin schauen die? Ihr seht, wie in der Mitte der Lichtung ein Holzkasten ist. Mit einem Kreuz drauf. Mit schlimmer Vorahnung geht ihr heran und seht in dem Kasten euren eigenen toten Körper. Ja, es ist kein Scherz. Unsere Zukunftsreise hat uns an euer Begräbnis geführt. Und wieder kehrt euer Geist zurück zu dieser Frage, wo ist er jetzt oder wo ist sie jetzt? So, jetzt können wir wieder zurückkommen. Wir sind in Wien, hoffentlich ein bisschen aufgeregt und beunruhigt auf dieser Frage. Wir alle werden in unserem Leben zu diesem Zeitpunkt hinkommen, wo wir alles einfach zurücklassen, wo wir diesen Körper verlassen werden, wie einen alten Mantel, den man ablegt und wo man weitergeht. Und wir werden uns alle mit der Frage auseinandersetzen müssen, was haben wir getan, welche Weichen haben wir gestellt durch unser Leben, sodass wir tatsächlich weitergegangen sind auf höhere Station des irdischen Daseins oder vielleicht sogar in die ewige Welt, in das Königreich Gottes zurückgelangt sind. Es ist nicht sehr intelligent, wenn man einfach nur in seinem Leben daherlebt und plötzlich, wenn der Tod einsetzt, nicht vorbereitet ist. Es gab einmal einen König, der hatte einen Narr, einen Spaßmacher. Ich muss also meinen Zuhörern sagen, ich habe den älteren Zuhörern, es sind viele Kinder da, ich muss also versuchen, jeden Punkt, den ich mache, auch für sie verständlich dazu bringen, werde mich deswegen der alten Kunst des Geschichteerzählens bedienen. Dieser Narr war sehr spaßig und der König gab ihm deswegen, um seine Verdienste zu ehren, einen goldenen Stab. Bitte. Behalte diesen Stab, sagte der König. Erst wenn du einen größeren Narr triffst als dich selber, dann schenk ihm diesen Stab als Auszeichnung. So eines Tages, ziemlich unverhofft, legte sich der an und für sich noch junge König nieder und als er aufwachte, spürte er, dass sein Ende gekommen war. Sein Atem ging mühsam, er keuchte und stöhnte und er wusste, er hatte nur noch wenige Stunden bis zu seinem Tode. Und so rief er noch einmal alle, die ihm lieb waren, an sein Sterbebett. Darunter war auch der Narr. Majestät, sagte der Narr, Sie werden uns verlassen. Ja, sagte der König, wir sind noch wenige Stunden in diesen Körper gegeben. Haben Sie sich vorbereitet, Majestät, fragte der Narr. Vorbereitet? Vorbereitet? Eigentlich nicht. Oh, sagte der Narr, da muss ich Ihnen noch kurz vorm Ableben ein wichtiges Geschenk machen. Und er holte seinen goldenen Stab und sagte, hier, Sie sagten mir, ich solle ihn an den geben, der noch ein größerer Narr ist als ich selber. Bitte nehmen Sie ihn. So, das ist ein wichtiger Punkt. Wenn wir wissen, wir müssen gehen, sollten wir Vorbereitung treffen, wohin wir gehen. Ich zum Beispiel werde morgen den Krieg ziehen, also die Kriegsgebiete nicht, also ich bin ein durchaus friedlicher Mensch, keine Angst. Ich habe große Vorträge über den Frieden in diesen Ländern, Kroatien und auch Serbien. Wir haben schon in Makedonien Säle voll mit, wo schon 5000 Karten verkauft sind, und das wird eine sehr wichtige Reise hoffentlich werden, denn man schaut jetzt hilfesuchend in alle Richtungen, um Inspiration zu kriegen, wie man aus dieser Verstrickung von politischen Ereignissen wieder herauskommt und friedlich zusammenleben kann oder einigermaßen gewaltfrei jedenfalls. So, ich habe Vorbereitung gemacht. Ich weiß, ich werde hier nicht mehr längere, ich werde noch ein paar Stunden sein. Ich habe schon Brötchen zusammengepackt für morgen. Irgendwo auf der Straße werden wir sie essen. Und dann werde ich mich noch erkundigen müssen, ob ich als Mönch noch irgendwo eine Spende für einen Benzintank herkriege. Es muss auch noch vorbereitet werden, dass man nicht irgendwo auf der Fahrt stehen bleibt. Und mit Wasser kann man nicht fahren heutzutage. Noch nicht. Es gibt übrigens nur nebenbei Forschung, die in diese Richtung gehen, aber ich glaube, es wird unterdrückt werden von der Benzin-Lobby. So, anyways, sei dem wie es will. Vorbereitungen sind sehr wichtig, wenn man weiß, man wird weiterreisen müssen. Zunächst einmal möchte ich fragen, wer ist denn das jetzt, das weiterreisen wird? Es ist nach der vedischen Literatur die Person. Unsere westliche Kultur beschäftigt sich auch sehr mit der Person oder Persönlichkeit. Und es gibt ungefähr 50 verschiedene Definitionen von dem Wort Person. 50. Auf der extrem linken Seite, also ich meine es nicht politisch, sondern sagen wir mal auf der einen Seite, ist Person das, was der lateinische Ausdruck aussagt, nämlich Maske, die ein Schauspieler trägt. Es gibt Theaterstücke, wo man einfach mit der Schauspieler eine Maske aufsetzt, die ja auch wechselt, je nach der Stimmung des Theaterstückes. Die meisten Menschen heutzutage sind solche vermaskerierten Menschen. Das heißt, sie nehmen nur äußere Rollen an. Ich möchte euch ein gutes Beispiel geben, was ich neulich hörte. Stellt euch bitte mal ein vor, der auf dem Zebrastreifen, also der Fußgängerpfad, die Straße überquert und ein Auto kommt von der anderen Richtung, von der Seite heran und streift ihn so gerade. Und er wird völlig wütend und sagt, ihr blöden Autofahrer, ihr seid das Unheil des 20. Jahrhunderts. Man kann ja gar nicht mehr sicher die Straße überqueren. Und die ganze Luft ist verpestet mit dem Auspuffgas und es wird vielleicht mal ein Krieg wegen dem Erdöl, was ihr verbraucht, gekämpft werden. So, dieser Mann geht dann zum Marktplatz, hat seine Einkäufe gemacht, steigt in sein Auto hinein, sagen wir mal ein Ford, und fährt zum gleichen Fußgängerüberweg, zum Zebrastreifen. Dort geht ein Mann über den Zebra, der, nur weil die andere Geschwindigkeiten haben, denkt der Autofahrer, der eben noch der Fußgänger war, der Fußgänger geht provozierend langsam über die Fußgängerstreifen, steht in die Situation, und denkt, diese blöden Fußgänger, die meinen wohl, sie sind was Besseres als wir, die Autofahrer. Wir aber sorgen dafür, dass das Bruttosozialprodukt der Nation erhalten wird durch unsere Arbeit. Wir sorgen um die wirtschaftliche Umwälzung und dergleichen mehr. Diese Fußgänger, die sind absolut naive Öko-Freaks, die keine Relevanz in unserer wirtschaftlichen entwickelten Zeit haben. Nicht? Ihr merkt, je nach der Situation, je nach dem Umstand, hat sich seine Vorstellung, sein Gedankeninhalt total verändert. Das ist die moderne Definition von Person. Eine Maske, die ein Schauspieler trägt. Entsprechend des Spieles wechselt er diese Maske. In den alten Sanskrit-Schriften wird hierfür das Beispiel gegeben für Wasser. Wenn Wasser in eine kalte Klimazone hineinkommt oder in ein kaltes Klima fließt, wird es zunächst einmal stockig und dann Eis. Es verändert also seine Konstitution entsprechend des äußeren Einflusses. Das ist eine Definition für Person. Eine andere Definition, auch in der westlichen Zivilisation, ist Person als das, was das Urgestein bildet, was sich nicht verändert, was immer gleich bleibt, trotz der sich ändernden Umstände. Das ist die andere Definition von Person. Die Vedas nun kennen eben beide diese Definitionen. Die erste Definition, dass Person etwas ist, was sich verändert, ist das falsche Ego. Das falsche Ego ist wie ein Schauspieler, der sich immer wieder anders umzieht, entsprechend der Situation, in der es reinkommt. Immer opportunistisch seinen Vorteil suchend, tut ein Mensch im falschen Ego völlig unauthentisch sich durch die Welt bewegen. Das andere, von dem der andere Begriff von Person, das, was sich nämlich nicht verändert, ist die spirituelle Identität. Die Bhagavad Gita gibt uns ein schönes Bild, das uns hilft zu verstehen, wie wir beides gleichzeitig in uns verbinden. Sie sagt, wie die verkörperte Seele in diesen Körper von Kindheit zu Alter und zu Jugend geht, so geht die Seele auch zur Zeit des Todes in einen neuen Körper ein. Die selbstverwirklichte Seele ist durch solch einen Wandel überhaupt nicht gestört. Wir alle können uns erinnern, dass wir, oder sagen wir mal so, was ist der früheste Zeitpunkt, ich will diesen Punkt illustrieren, damit er klar wird, was ist der früheste Zeitpunkt, an dem du dich erinnern kannst? Könnte mal jemand sich hier zu Wort melden. Was ist der früheste Zeitpunkt? Was für ein Ereignis gab es da? Wo warst du da? Kleine Denkaufgabe. Bitte? Im Gitterbett, was hast du gemacht da? Wirklich. Wo war das? Weißt du noch? Aha. Gut. Danke. Hier ist also eine Erinnerung an eine Gitterbetter-Szene. den Skandal im Gitterbett. Du sagtest, dass, ich sage jetzt für dich, dass jeder das nochmal verstehen kann, dass du da sehr jung noch warst, du solltest Milch kriegen, aber hast dich geweigert, die Milchflasche zu trinken und wurdest dann mit einer Ohrfeige belohnt. Kannst du noch ungefähr dir vorstellen, wie alt du damals gewesen bist? Zwischen 1,5 und 2. Ja. Und wie groß war dein Körper damals? Kannst du es so zeigen? So? Oder so vielleicht. so groß vielleicht. Ist schon ganz schön groß. Also. Wo ist dieser Körper jetzt? Den gibt's nicht mehr, diesen Körper. Das ist eine sehr interessante Antwort. Das ist natürlich jetzt, wie ist dein Name? Ashoka. Ashoka. Die Antwort eines Menschen, der im spirituellen Leben verankert ist. Dieser Körper, den gibt es tatsächlich nicht mehr. Der Körper von Ashoka jetzt ist völlig verschieden von dem. Das sind andere Zellen. Alle Zellen haben sich verändert. Auch das Denken hat sich verändert. Alles ist ausgetauscht sozusagen. Die Person jedoch ist immer noch die gleiche. Die Person, die damals weint wahrscheinlich, die rote Backe gehalten hat, auf dem der Abdruck der Hand von dem Vater war oder der Mutter. Die Person ist immer noch da, kann sich erinnern, als sie damals im Gitterbett die Milch abschlug. So ist es mit allen von uns. Wir sind so wie Ashoka durch die verschiedenen Körper, durch die verschiedenen Etappen des Lebens durchgegangen, bis wir hier sitzen in diesem Körper. Schon ein bisschen älter wird und so weiter und so fort. Wir werden diesen Körper auch hinter uns lassen. Wenn wir uns nach 20 Jahren alle wieder hier versammeln würden und schweigend die gleichen Sitzplätze einnehmen würden, so wird die kleine Yamuna, heißt du? Die kleine aufgeweckte Yamuna schon ganz anders aussehen. Ne? Vielleicht wärst du ein Fotomodell, das bin ich offen. Also. Und du bist vielleicht der neue Präsident von Österreich, was auch nicht besonders ehrenhaft ist, aber trotzdem. So gehen wir also durch die verschiedenen Phasen des Lebens hindurch, durch die verschiedenen Körper. Wir sind der gleiche, aber fast wie jemand, der durch eine wechselnde Landschaft hindurch geht, gehen wir durch diese verschiedenen Etappen hindurch. Das in diesem Bild, was ja eigentlich eine Wirklichkeitsbeschreibung ist, kommt es darauf an, dass eben diese beiden Begriffe von Persönlichkeit da sind. Das wandelnde Äußere, das vom Kind zum Fotomodell wird, weiß nicht, was es ist, deswegen kann man es ruhig sagen. Oder weißt du das schon? Gut. Da ist das wandelnde Äußere in dieser Wirklichkeitsbeschreibung, aber auch das immer gleichbleibende Urgesteine, hätte ich fast gesagt, eine gleichbleibende Identität. Es gibt also den wandelbaren physischen Körper und die sich nicht wandelnde spirituelle Seele. Das ist also beides da. Nun, wie können wir es schaffen, zu unserer spirituellen Identität zu finden? Wir alle haben ungefähr ein Verständnis, was wir auf einer oberflächlichen Betrachtungsweise sind. Wir sind ein Mann oder eine Frau, wir sind intelligent oder ein bisschen einfach, wir sind zur Schule gegangen und haben unsere Auszeichnung gekriegt oder unsere zentrische Art und Weise oder auf uns selbst konzentrierte Weise, wer wir sind. Die Frage, wer wir sind, kann jedoch einfach gelöst werden, wenn wir eine andere Frage stellen. Wovon bin ich ein Teil? Und ich möchte das ein bisschen illustrieren, indem ich euch ein Beispiel gebe. Stellt euch bitte mal vor, ihr würdet bei einem Spaziergang durch die Straße ein metallen glänzendes Teil finden. Ja? Und ihr würdet versuchen herauszufinden, was ist das Teil? Was für eine Funktion erfüllt es? So, ihr kämpft dann an verschiedene Antworten. Der eine sagt, well, es könnte vielleicht ein Teil von einem Auto sein. Der andere sagt, na, falsch geraten, das ist ein Teil von einer Kanone. Noch ein anderer sagt, nein, das ist ein Teil von der Kühltruhe. Es ist jedoch schwierig herauszufinden, was genau das Teil ist. Bis jemand sagt, dieses Teil hier, das hat eine bestimmte Funktion. Es ist ein Teil von der Trompete. Also tut es auf eine Trompete drücken. Und dann spielen oder irgendwas anderes Anspruchsvolles. Und dann in dem Augenblick, wo man die Funktion, das heißt die Funktion in Bezug zu dem Teil versteht, ist klar, was das Teil im Einzelnen ist. Genauso kann man herausfinden oder lässt sich für uns herausfinden, wer wir sind, wenn wir unsere Beziehung zum Ganzen verstehen. Wenn wir jedoch einfach nur so egozentrisch fragen, ja, wer bin ich, werden wir immer mit Masken kommen, mit Rollen, die wir spielen. Denn unser Geist ist so voll mit verschiedenen Eindrücken, ist so verunreinigt von so vielen materiellen Erfahrungen, dass wir in diesem Gewust oder Gewehr von Eindrücken niemals zu einer klaren Einsicht kommen. So, im Krishna-Bewusstsein oder im spirituellen Leben ist es so, dass man anfängt, als Teil von Gott zu handeln. Und in dem Augenblick, wo man das tut, wird man sich sehr klar über seine eigene Bestimmung. Wir alle sind ewige spirituelle Seelen, die schon in diesem Leben von verschiedenen Körper zu Körper wandern. Und unser letztendlicher Bestimmungsort, sagen wir besser so, wir können unsere eigentliche Identität herausfinden, wer wir sind, was unsere Persönlichkeit ausmacht, wenn wir verstehen, was wir in Beziehung zu Krishna darstellen. Deswegen heißt unsere Bewegung die internationale Bewegung für Krishna-Bewusstsein. Das ist, was wir sind und was wir machen. Und in dieser Bewegung ist es uns ein wichtiges Anliegen, nicht einfach nur zu spekulieren über uns selber, sondern anzufangen mit unserer ewigen Beziehung zu Krishna. Und diese ewige Beziehung kann erweckt werden durch das Ausführen von spirituellen Tätigkeiten in Relation zu Krishna. Die wichtigste und auch anfänglichste dieser Tätigkeiten ist das Chanten des Hare Krishna Maha Mantras. Durch das Chanten des Hare Krishna Maha Mantras haben wir Kontakt mit einer anderen Inspiration, sagen wir mal, anderen Kraftquelle und werden befähigt, mit großer Entschlossenheit das spirituelle Leben auszuführen. Aber wir sollten nicht einfach nur chanten oder meditieren, sondern auch etwas Praktisches tun für Krishna. Jeder von euch, der hier schon einige Zeit hinkommt, sollte sich fragen, was kann ich tun für Krishna? Während ihr da etwas tut für Krishna, werdet ihr nämlich verwirklichen, wer ihr seid in eurer spirituellen Identität. Sonst bleibt man nur auf der mentalen Ebene oder auf der Ebene des Bauches, der jeden Sonntag ein großes Festmahl fasst. Gut, ich möchte jetzt hier enden. Es sind ein paar Gedanken. Vielleicht, also mit Sicherheit habt ihr hierzu noch einige Fragen, die ich versuchen kann zu beantworten. Du guckst immer so aufgeweckt. Du gehst zu unserem Kindergarten auf, zu dem Krishna-Kindergarten? Nee? Ja. Eine Schule. Ja. Gut. Mach weiter so. Gut. Euch ist alles klar? Ihr werdet jetzt praktisch anfangen, in Beziehung zu Krishna zu handeln. Ja? Ja, das ist eine gute Frage. Ich möchte sie nochmal wiederholen. Die Frage war, du hattest gesagt, wenn man im spirituellen Leben sich in Beziehung zu, also im Dienst von Krishna beschäftigt, wird man erkennen, wer man ist. Bedeutet das, man erkennt, dass man eine Seele ist? Oder werden wir unsere persönliche Identität, unsere persönliche Beziehung zu Krishna, unseren Rasa erkennen? Das ist jetzt die Frage. So, an allererster Stelle für denjenigen, der spirituelle Fortschritte macht, ist erstmal das Gefühl, dass er weiß, ich bin ewig. Die Svetashvatara Upanishad sagt, O Kinder der Ewigkeit, die ihr einst im Königreich Gottes wart, höret nun. Da geht's los. So, das ist die allererste Verwirklichung. Man versteht, dass man ewige spirituelle Seele ist. Es gibt einen bestimmten Mantra in der Rigveda, der auf dieser Ebene der Verwirklichung ausgesprochen wird. Und zwar sagt man dem Sterbenden ins Ohr, O ewige Seele, bald wirst du Feuer sehen. Damit ist das Feuer gemeint, was in den Brandhaufen gelegt wird, sodass der tote Körper verbrannt wird und die Asche dann dem in einem heiligen Fluss übergeben wird. Also, O unsterbliche Seele, leuchtend wie die Sonne, bald wirst du Feuer sehen und dann Asche. Sei nicht gestört. Es ist nur der physische Körper. Du wirst weitergehen in einen neuen Mutterleib, entsprechend deiner Tätigkeit, die du getan hast. Also, hier wird ganz unspezifisch die Seele angesprochen, die verschieden von dem physischen Körper ist. Doch wenn man jetzt in Tätigkeiten beschäftigt ist, im Dienste Krishna, wird unsere spezielle Identität klar. Sieh mal, du bist nicht nur ein Mann, es gibt tausende von Männern, oder was heißt tausende, Milliarden wahrscheinlich, du bist ein ganz spezifischer Mann. Du hast einen Namen, du hast eine Form, du hast Charaktereigenschaften, du hast Tätigkeiten, zu denen du dich angezogen fühlst. So ist auch, so sind wir nicht einfach nur eine Seele, es gibt tausende von Seelen, sondern wir sind eine spezifische Seele. Wir haben unsere eigene spirituelle Form, wir haben unsere eigenen Eigenschaften, unsere Aktivitäten im Dienst zu Krishna, zu denen wir uns hingezogen fühlen. Und so weiter und so fort. So, diese spezifische Identität ist etwas, was mit der, was diese mehr generelle Identität hinter sich lässt. Und ist etwas, was sehr, sehr besonders ist und was man in Beziehung zu Krishna verwirklicht. Ich möchte euch hierzu gerne eine kleine Geschichte erzählen. Ich habe eben nachgedacht, wie ich das erklären kann. Ich möchte diese Geschichte auch wieder, dass die Kinder wieder zuhören. Das ist wieder einfach. Eins hat Shyamananda, richtig. Shyamananda war ein großer Heiliger, der hatte viele interessante Schüler, darunter den König von Vishnupur, den Birhambir. Shyamananda war an dem Hofe dieses Königs und hat dort Hofe des Königs einst residiert und war dort, ist dann in eine Art Meditation gefallen und hat sich für 3 Tage nicht gerührt. Daraufhin kam der König und seine anderen Schüler zu ihm. Und als sie den Puls fassten, bemerkten sie, da war kein Puls mehr da. Kein Zweifel, Shyamananda war weggegangen. Wohin? Ramachandra, sein Lieblingsschüler, setzte sich neben ihn und fiel auch in eine Meditation, um das herauszufinden. Und er reiste und reiste und reiste und kam schließlich in der spirituellen Welt an. Und da sah er sein spirituellen Meister in seiner spirituellen Form, die Form eines wunderschönen Mädchens war, mit einer leuchtenden Ausstrahlung wie die Sonne, ein kleines Mädchen. Und die war damit beschäftigt, einen Juwelenring zu suchen. Und erst mit der Hilfe von Ramachandra war sie erfolgreich da drin. Ramachandra sagte, du, da sind auf der Erde noch einige Schüler, die sind völlig verwirrt, dass du jetzt schon weggegangen bist. Kannst du nicht zurückkommen und sie trösten oder so? Ach, dachte Yamananda. Hier ist die Wirklichkeit. Dort ist der Traum. Ja, dachte Ramachandra schon, aber den Schülern muss doch geholfen werden, aus dem Traum aufzuwachen. Sie sind noch nicht so weit. Und so konnte er sein spirituellen Meister noch einmal erweichen, zurückzugehen auf die Erde und dort sein Lehramt weiter fortzusetzen und den Schülern weiterzuhelfen, um dann ein paar Jahre später tatsächlich diese Identität, die er hatte, abzustreifen und für immer zurück in die spirituelle Welt zu gehen. So unser Rasa, unsere ewige Beziehung zu Krishna und damit auch unsere ewige Identität wird uns auch klar werden durch die Ausübung des hingebungsvollen Dienstes. Diese spirituellen Aktivitäten in Beziehung zu Krishna, ich möchte euch fragen, was sind denn das da? Was muss man denn dann machen? Ganz einfach, man fängt erst an, über Krishna mehr und mehr zu hören und die Philosophie aufzunehmen und kann auch in den Büchern lesen. Dann fängt man an, nicht nur zu hören, sondern man chantet, wie ihr es alle gemacht habt. Wir haben gesungen und diese spirituelle Klangschwingung wird gemacht. Und dann kommt man auf die Stufe, wo man sich ganz von alleine wo meditiert, wo die Gedanken angezogen werden zu Krishna, so wie die Gedanken jetzt angezogen werden zu irgendwelchen Sinnesobjekten. Zum Beispiel eben hat ein Gast, oder kein gutes Beispiel, angenommen, ich würde jetzt plötzlich hier ein riesen Geräusch verursachen. Ich könnte etwas machen, was euch alle total schockieren würde, aber das möchte ich euch ersparen. So sofort würden unsere Gedanken angezogen werden an dieses Objekt des Klanges. So genauso wie wir angezogen sind, wenn zum Beispiel jetzt hier plötzlich Michael Jackson reinkommt und sich neben mich hinsetzt und ein Hare Krishna Lied anfängt auf Bitten hin. So ist der Geist ganz automatisch angezogen auf dieser Stufe. Smaranam nennt man das, Meditation zu Krishna. Er eilt immer in die spirituelle Welt. Und so gibt es weitere Aktivitäten im Devotional Service, im hingebungsvollen Dienst, die getan werden. Ja, du wirst also deine ewige Beziehung zu Krishna mitkriegen. Ist sehr wichtig. Sonst bist du gezwungen, eine Rolle zu spielen, die noch nicht einmal deinem eigenen Drehbuch entspricht. Ich bin durch die Hände der materiellen Energie geschrieben worden, mit der Tinte deines Karmas, in das Buch deines Lebens. Nicht? Also du spielst praktisch ein Theaterstück, was ein fremder Autor geschrieben hat. Gut. Wir sind jetzt schon ein bisschen spät, glaube ich. Ungewöhnlich spät für unser Sonntagsfest. Ich würde sagen, dass wir hier zu einem natürlichen Ende gefunden haben und jetzt das Festmahl zu uns nehmen. Anschließend an das Festmahl werden wir wahrscheinlich noch eine ganz kurze Zeremonie machen und im Anschluss daran dann Dias betrachten. Die Serie heißt Vrindavan, Brücke in die spirituelle Welt. Gut, Dankeschön und Hare Krishna.
Eine Programmänderung höre ich gerade. Und zwar werden wir